Heute im Bird Gang Powerlifting Podcast.
Hendrik Becker, der Coach, dem die Frauen vertrauen.
Sind Blöcke jetzt völliger Quatsch?
Und wie wichtig ist eigentlich Technik?
Das ist schon geil.
Dann lass einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Aber es ist schon geil.
Max, yeah. Einfach erzählen, erzählen. Ladies and Gentlemen, mein Name ist Falk. Mir gegenüber sitzen meine werten Co-Hosts Maximilian Rabe und Koni637. Wir befinden uns in einer neuen Folge. Wir befinden uns in einer neuen Folge des Bird Gang Powerlifting Podcast. Und wir sind heute nicht allein zu dritt, sondern wir haben uns, wie man ihm nachsagt, den erfolgreichsten deutschen Powerlifting Coach in den Podcast geholt. Er ist seit dem 01.01.24 im TSG-Team als Coach, hatte dieses Jahr auf der DM der Aktiven insgesamt 11 AthletInnen, hat einmal Gold geholt, einmal Silber. Der großartige, der eine, der einzige, der Weltmeister-Coach, Hendrik Becker.
Ja, hallo zusammen. Danke. Ich habe mich tatsächlich am meisten auf das Intro gefreut, weil der Falk, der hat wirklich so eine Eigenart, seine eure Gäste immer so wirklich wie richtige Superstars anzukündigen. Und das ist ja schon fast unangenehm, wie nett man da behandelt wird. Und das
ja
ist
gut, schon, aber man muss ja schon sagen, also du bist ja für das deutsche Powerlifting schon eine Art Superstar. Vielleicht so ein bisschen im Untergrund, weil als Coach ist man ja, steht man ja eh nicht so auf der großen Bühne meistens. Aber so für uns in der Coaching-Szene, als, ich nehme jetzt einfach mal die Dreistigkeit raus, als Kollegen, ja, bist du schon irgendwie eine Koryphäe, würde man sagen. Eine Ikone auf dem Gebiet. Ja, und wir sind alle sehr, sehr aufgeregt heute, mit dir ein Gespräch zu führen und hoffentlich sehr, sehr viel von dir lernen zu können. Maxi hat sich ganz, ganz viel aufgeschrieben und hat ganz viele Fragen an dich. Ich habe auch ein paar Sachen. Ich würde einfach mal das Wort an den lieben Maxi abgeben.
Ja, erstmal hi. Ich freue mich auch, dass du da bist. Du bist ja jetzt auch im mehreren Podcast unterwegs. Und du bist ja eher so ein bisschen das alte Eisen, du hast ja selber schon gesagt, du bist seit Jahren jetzt dabei, wir alle relativ neu. Und mich hat es vor allen Dingen interessiert, was du jetzt so von der neuen Generation mitgenommen hast, aber auch gleichzeitig, was du denkst, was die meisten Leute heutzutage so ein bisschen falsch machen. Also was sind so Sachen, wo du den Kopf schüttelst und sagst, ey Leute, das macht ihr halt einfach komplett falsch. Und was sind so Sachen, die dich in den letzten, ja weiß ich nicht, Monaten so, wo du drüber nachgedacht hast, die du vielleicht auch schon mal probiert hast oder übernommen hast?
Also ihr steigt ja wirklich richtig volle Kanne rein, das ist ja schon cool. Ich würde einfach nur einmal kurz, also nochmal Danke sagen, ich würde aber auch hinterher schieben, ich meine, ich bin jetzt glaube ich seit 2019 real wirklich mit dabei. Also wenn man nochmal das auf das Erfolgreichste eingeht, dann bin ich mir sicher, dass es in dem Zeitraum davor, wo natürlich noch Raw Powerlifting nicht so groß war, aber vor allem Equipped in Deutschland, dass es da sicherlich noch deutlich erfolgreichere Coaches gibt. Einfach mit längeren Zeiträumen, nur einfach, weil ich weiß, dass sich gerne immer irgendwo einer irgendwo auf den Schlips getreten fühlt, wenn man mit solchen Äußerungen hantiert. Glaube aber schon, dass ich auch in den letzten Jahren ganz gut erfolgreich war.
Ich würde eher sagen, du bist wahrscheinlich so für unsere jetzige Powerlifting-Generation.
The man.
Ja. Genau, genau.
Aber halt auch fürs Raw Powerlifting, ne? Also für uns ist ja, also jedes Mal, wenn hier irgendwie auch nur im Ansatz das Thema Equipped Powerlifting aufkommt, sehen wir sehr schnell davon ab und versuchen das zu umschiffen oder das ist dann schnell abgetan mit, ja, ist ein anderer Sport, das geht uns hier erstmal nichts an, wir kennen uns damit nicht aus. Deshalb, ja, fürs Raw Powerlifting würde ich schon sagen, dass du eigentlich, ja, weiß ich nicht, der große Polarstern okay. bist, der Orientierung, ja.
Lass uns.
Wie fühlt sich so ein gepuderter Arsch eigentlich an? Das ist doch richtig geil, oder?
Lass uns über fachliche Themen reden, dann wird's besser für mich. okay, also erstmal der Blick auf neue Coaches. Ich finde, also das ist auf jeden Fall sehr interessant, weil ich meine, ich habe jetzt nie gezählt, wie viele Powerlifting-Coaches es gibt, aber als ich das so als Hobby angefangen habe, also ich meine, ich würde jetzt mal sagen, wenn wir 10 waren in Deutschland, die das einigermaßen ernsthaft betrieben haben, würde ich glauben, ist das schon viel. Also es waren einfach noch nicht so viele. Und es war natürlich jetzt auch nicht so, dass sich dann alle Top-Athleten auf ein paar Coaches verteilt haben, weil ich habe auch kein Instagram benutzt, also keiner, ich kannte auch niemanden. Ich meine, man fängt halt einfach an, ne? Und es ist halt einfach so, also nicht nur gibt es jetzt viel, viel mehr starke Athleten und Athletinnen, sondern also auch Coaching als Beruf ist ja quasi gerade etwas, was zumindest sehr viele jüngere Leute, ergo auch ihr, probiert. Und wahrscheinlich, ich habe die Coaches nicht gezählt, aber es würde mich nicht überraschen, wenn wir inzwischen bei 40, 50 Leuten sind, die da irgendwas machen. Jetzt, natürlich jetzt nicht alle Vollzeit, so, aber ne, gerade auch Studien begleiten etc. pp. Und also es ist halt auf jeden Fall sehr spannend, weil sich zu differenzieren von anderen, würde ich mir halt jetzt auch vorstellen, das ist sozusagen jetzt direkt die Interview-Umkehr, ne, was ich euch eigentlich fragen will. Später mal könnt ihr dann gleich mal drauf antworten, wie das eigentlich für euch so ist, weil es ist natürlich echt schwer, sich zu differenzieren bei so viel Konkurrenz und natürlich auch, wenn Leute merken, dass sie einigermaßen Talent haben, haben sie eigentlich direkt 5, 6 Anlaufstellen realistisch, wo sie hingehen können, von Leuten, die halt auch schon starke Athleten trainiert haben und die sind ja dann jetzt auch nicht immer sozusagen die neuen Coaches, die jetzt sich noch nicht so bewiesen haben. Ne? Ich finde das halt natürlich beim Falk natürlich das ist mega interessant, weil er hat halt Isabel da als hellsten Stern im Sonnenlicht jetzt hier gerade in Deutschland und das ist natürlich, wenn ich der Polarstern bin, musst du was anderes sein. Ne? Aber also hat die natürlich und ich weiß gar nicht genau, so was da alles noch so hinterkommt und das ist ja auch noch so ein Thema, sowas dauert ja auch so 1, 2, 3 Jahre, ne? Also wenn jetzt normal gut durchschnittliche talentierte Leute bei dem Leistungsniveau, das wir jetzt haben, ne, bis man da auch irgendwie mal registriert wird und man sollte, denke ich, auch besser mehr als einen Athleten, eine Athletin haben, weil einer ist halt immer Glück, ne? Es ist halt immer noch ein sehr krass talentbasierter Sport und der Athlet ist schon ein sehr, sehr, sehr großer Teil der Gleichung, ne? Egal wie viel Mühe wir uns geben und wie gut wir unsere Arbeit finden. Was ich an Fehlern sehe, ja, das ist nun wirklich eine ganz, ganz schwierige Frage. Also ich habe mir auch Notizen gemacht tatsächlich auch dazu, aber also Fehler ist halt ist ein hartes Wort. Ich denke, es gibt einfach generell ein großes Bedürfnis nach Klarheit. Jetzt können wir sagen, also zum Beispiel evidence-based Programming, evidence-based Strength Training, ne, eben alles zu quantifizierbar zu machen, von vielen Leuten. Und ich glaube immer, das ist sehr gefärbt durch meinen eigenen Werdegang, aber ich glaube, dass das immer so ein bisschen der zweite Schritt sein sollte eigentlich. Also zumindest für mich musste das der zweite Schritt sein, weil der erste Schritt ist halt einfach erstmal zu überlegen, wie würde ich das denn eigentlich selber machen, jetzt mit den limitierten Informationen, die ich habe? Ja, mit dem, was ich weiß, ja, ich habe vielleicht 1, 2 Bücher gelesen, etc. pp. Aber ja, wenn ich, keine Ahnung, also ich bin nicht sicher, dass so ein Ansatz, wo man erstmal sich durchliest, was halt die Top 10 amerikanischen Coaches mit ihren absoluten Ausnahmetalenten machen, dass das einen so weit nach vorne bringt, weil einfach das eigene Denken so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Und einfach auch die Augen aufzumachen, ja. Ich merke gerade an mir einfach dadurch, dass ich ja jetzt auch, also gerade, das hast du eben gesagt, ich bin jetzt auch, mache jetzt mehr Podcasts. Das hier ist jetzt auch erstmal der letzte fremde Podcast, den ich mache, weil ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich alle 2 Wochen Leuten die Welt erklären sollte. Ich glaube, ich habe auch nur limitierte Anzahl von guten Gedanken, da bin ich ehrlich. Aber ich merke halt dadurch auch, dass ich so viel Feedback auch von verschiedenen Menschen inzwischen bekomme und mich mit so vielen Leuten austausche, dass es super schwierig für mich ist, meinen eigenen Pfad, meinen eigenen Ansatz im Coaching weiter zu verfolgen, weil ich einfach so viele Gedanken links und rechts habe und so viele Leute, die mich fragen, warum machst du das, warum machst du nichts anderes? Und es ist gar nicht so einfach und ich kann mir vorstellen, dass wenn man noch also als jemand, der noch etwas frischer in der Szene ist, dass das auch einfach overwhelming sein kann. Ich entschuldige mich einmal jetzt fürs Denglisch, das ich benutzen werde, aber wir sind halt in der heutigen Generation. Es wird nicht besser.
Immer rein.
Immer rein, ja.
Denglisch ist es einfach, haben wir letzte Folge schon rausgefunden.
Also ich glaube einfach, es ist gar nicht so leicht, einen eigenen für sich systematischen Ansatz zu entwickeln, wenn man so unfassbar viel Feedback links und rechts kriegt. Und ich glaube, dass man sich da sehr, sehr leicht verlieren kann in den Details und dann einfach über Sachen nachdenkt, die nicht so wichtig sind. Und ich glaube halt, also man muss halt, ich meine, im Kern sollte man sich damit beschäftigen, was kriegt man vom Feedback vom Athleten und halt sowohl halt auch, was der Athlet sagt, als auch halt, was man auf Videos und im Training sieht und erstmal damit arbeiten und den generellen Prozess, der ja im Kern sehr simpel ist, ja, also über längere Zeiträume immer mehr schwerere Gewichte öfter zu bewegen. Das ist ja letztendlich das, was wir alle probieren. Und der Prozess kann man halt auch erstmal mit einer sehr limitierten Anzahl von Informationen, glaube ich, ganz gut weiterführen.
Ich hatte dazu gleich mal eine Frage, beziehungsweise ist mir gerade schon was hervorgestochen, worauf ich ganz kurz eingehen will. Also sagtest, dass es schwierig ist, ein eigenes System zu entwickeln, wenn links und rechts so ganz viele Einflüsse und Gedanken liegen. Und zwar ist das hatten wir auch schon ein paar Mal, was so in Richtung USP von einzelnen Coaches geht, und haben dann versucht, uns so ein bisschen einzuordnen, was wir so machen, was uns von anderen unterscheidet. Und dieses Ding System, ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll, aber also ich fange mal ganz hinten an und sag, in der Philosophie ist es oft so, dass wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen und sich so ein bisschen durch die Philosophiegeschichte durcharbeitet, versucht zu verschiedenen Namen so ein kurz heruntergebrochenes Gedankenmodell zu bekommen. So, wenn man an Kant denkt, das ist immer so kategorischer Imperativ, der hat das gesagt und so weiter und so fort. Und ich habe auch das Gefühl, dass es oft so ist, wenn man sich Coaches anguckt, dass man schaut, okay, wir haben jetzt Maxi und Maxi ist der Typ für Daten und Programming, der schreibt sich alles auf, der versucht neue Metriken zu entwickeln, blablabla, so. Dass einer so eine super individuelle Eigenschaft hat. Und ich glaube, dass das immer total schwierig ist, runterzubrechen. Also wenn man sich nicht die Zeit nimmt, sich mit den Leuten zu beschäftigen und zu verstehen, dass zum Beispiel auch einfach nur Kleinigkeiten, man kann es jetzt Kleinigkeiten nennen, so im zwischenmenschlichen Umgang so wahnsinnig entscheidend dafür sein kann oder können, wie individuell dieser Coach sein kann und man das in einem Trainingssheet zum Beispiel gar nicht sieht oder in einem Trainingsprogramm, das die Person verkauft hat oder so. Finde ich zumindest immer einen ganz interessanten Gedanken.
Vor allen Dingen, weil so eine kleinen Details, wie jetzt zum Beispiel, ja, der macht viel mit Daten oder der hat viele Heavyweights, das sind ja manchmal wirklich nur Sachen, die so nach außen kommen und man denkt, man, das macht den aus. Aber ich glaube, da sind wir uns relativ einig, so dass Grundding, was halt wichtig ist. Wenn ich jetzt meine Athleten frage, was findet ihr gut an mir, dann sagen die wahrscheinlich nicht, ja, dass du die Metrik da trackst und da immer ganz, die sagen halt, wir wissen, dass du dir halt tagelang Gedanken machst, wenn was nicht funktioniert. Dass du halt immer mit mir sprichst sofort, wenn ein Problem da ist und versuchst, ja, diese Kommunikation aufrechtzuerhalten und zu verstehen, was mit dem Athleten passiert.
Also ich stimme dem auf jeden Fall zu, aber ich habe mir direkt auch mal die Mühe gemacht, weil ich extrem viel darüber nachdenke, schon in den letzten Monaten, auch eben, weil ich jetzt mit Jason Tremblay von TSG so viel im Kontakt bin, sozusagen, was eigentlich mein Ansatz ist. Und ich habe tatsächlich mal so ein Dokument aufgemacht, Coaching-Leitlinien für mich selbst. Ja, das ist eins von 173.000 Excel-Dokumenten, die ich angefangen habe und dann halb versauern. Aber ich habe trotzdem mal jetzt mal so drei Sachen, die mir sofort in den Kopf fallen. Also erstens, Volumen über Intensität. Ja, langfristig ist Volumen immer wichtiger. Also du brauchst auch Intensität natürlich, ne? Mit 40% kann kein Mensch stärker werden, aber der Punkt ist, Volumen ist generell wichtiger. Zweitens ist, Planung ist überbewertet, massiv aus meiner Sicht. Ich kann nicht an einer Hand abzählen, wie oft ich einen Block 8-12 Wochen im Voraus geplant habe und der geklappt hat, weil die Zahl ist null. Also ich kann es abzählen, aber ich habe keinen Finger, den ich hochhalte. Ja, immer wenn ich mir groß plane, was ich jetzt mit dem Athleten jetzt im Juli machen würde, ja, gerade heute, das hat noch nie funktioniert. Es hat einfach noch nie funktioniert. Kurzfristige Planung, ja, langfristige Planung ist Ja, du brauchst ein System, in dem du denkst und was du erreichen willst. Aber zu glauben, dass du sagen kannst, in 4 Wochen drückt mein Athlet dieses Gewicht, ja, das kannst du gerne 75 Mal probieren. Du wirst 74 Mal scheitern. Das eine Mal war Standardabweichung, Zufall. Und jetzt habe ich meinen dritten Punkt vergessen. Ich hatte mir so schön einen Dreisatz gemacht von also Volumen über Intensität, Planung wird überbewertet. Und das dritte habe ich vergessen jetzt gerade. Ah ja, das dritte ist, Entschuldigung, ich habe es aber wieder.
Ja, hau raus.
Weil, also weniger Übungen mit mehr Intention. Das ist noch ein dritter Leitsatz. Ich schreibe meinen Leuten nicht 10 Übungen am Tag auf, außer sie sind explizit immer sagen, ich will mehr pumpen. Dann schreibe ich die Pläne so und ich hasse jede einzelne Zeile im Trainingsplan, weil ich mir immer sage, ja, ich weiß nicht, was die Lateral Raises machen sollen, aber wenn du glücklicher bist, dann sind wir wieder bei den Kleinigkeiten, die manchmal ausmachen, ob es vielleicht vorangeht oder nicht.
Ja, also ich wollte mich nicht melden oder irgendwie dazu was beitragen. Also außer, ja, geil. Ich finde, ich bin immer wieder, also ich habe immer mal die Erfahrung, dass Trainees bei mir sitzen und sagen, ja, wie ist es denn, wann drücke ich denn 200? Sage ich, ja, weiß ich nicht. So, kann dir niemand sagen. Du kannst zum besten Coach der Welt gehen, der kann dir das nicht sagen. Ist völlig egal. Und darum geht's auch nicht. Es geht doch nicht darum, jetzt in 5 Wochen 200 zu drücken, sondern darauf hin zu trainieren, irgendwann mal 200 zu drücken. Und wenn das in 5 Wochen ist, ist es cool. Wenn es in 10 Wochen ist, ist es genauso cool. Es spielt keine Rolle. Aber ja, Kona wollte was fragen.
Ja, meine Frage hat Hendrik eigentlich schon selber beantwortet. Nämlich die Frage war eigentlich, gibt es das eine Hendrik-Konzept? Aber das hast du ja dann eigentlich schon selber beantwortet. Die weiterführende Frage wäre dann eigentlich gewesen, ist das wirklich so, das Konzept, wo du sagst, ja, das habe ich jetzt über die Jahre für mich gefunden? Oder ist das, ich sag mal, so ein fluides System, was auch immer mal wieder ein paar Veränderungen von außen noch mitkriegt? Oder sagst du, diese 3 Grundpfeiler, die du jetzt gerade auch schon genannt hast, sind auf jeden Fall so 3 fixe Sachen?
Also es sind auf jeden Fall nicht die einzigen fixen Sachen, aber es ist, also mein Trainingsgerüst ist schon, ich glaube, ist schon sehr klar, ja. So, also es ist halt wirklich von Woche zu Woche denken, so maximal 3 Wochen im Voraus. Es ist immer im Prinzip wellenförmige, lineare Progression, wobei meine Wellen sich halt sehr, sehr langsam aufbauen im Gegensatz zu anderen, ja. Weil ich einfach längere Blocklängen fahre und ich auch eigentlich selten in Blöcken denke oder spreche. Mhm. Aber ja, das hat, also es wird halt immer angebaut, ja. Also ich registriere jetzt gerade, also auch eben, dass es einfach sehr, sehr sinnvoll sein kann, auch mal fixierte Blocklängen zu haben, dass man einfach mal so wirklich in 4 Wochen Progression plant und dann wieder von vorne anfängt. Gerade so bei Athletinnen und Athleten, die ich vielleicht auch mal, ja, keine Ahnung, zu hart trainiere eine Zeit lang und wo man einfach mal versuchen sollte, vielleicht geht's besser, wenn man regelmäßig deloadet und nicht immer, dass das so spontan passiert. Auch öfter testen, das ist auch was ich immer mehr versuche zu integrieren, das ist auf jeden Fall von Jason inspiriert. Das heißt einfach, ich habe halt früher sehr oft einfach nur Singles oder M-Raps verteilt, wenn ich wusste, dass das Ergebnis gut wird, sozusagen, um weiter Momentum aufzubauen, also um weiter im Training Spaß zu haben, ja. Mhm. Und das mache ich jetzt eigentlich nicht mehr. Also doch, ich meine, das mache ich natürlich immer noch, aber also man kann halt auch mal zwischendurch testen oder sollte relativ öfter auch mal testen, was eigentlich da ist. Und testen ist ein schwieriger Begriff, weil es ist ja immer auch wirklich nur eine Tagesbetrachtung. Aber ja. Also wie gesagt, einfach mal ein M-Rap raushauen mit einem Gewicht, um zu gucken, was für APIs bewegen wir hier eigentlich gerade wirklich und nicht nur so gefühlt. So Sachen werden halt immer wieder angebaut und ja.
Das finde ich aber eigentlich voll das interessante Konzept, weil ich meine, bei den meisten ist es ja wirklich so, ich glaube bei uns dreien auf jeden Fall auch, dass wir alles so ein bisschen blockweise planen und uns da so ein bisschen Block für Block weiterhangeln. Und ich muss sagen, ich habe auch sehr viel Spaß mit M-Raps oder auch was es auch immer ist, so in diese Richtung, wenn du es Testen nennst. Aber ich glaube, es gibt nicht viele, die sagen, hey, wir machen jetzt einfach mal, keine Ahnung, mitten der Off-Season, oder was auch immer Offseason ist oder mitten in den und den Wochen von dem und dem Block einfach mal so ein M-Rap oder einfach einen schweren Single, also wirklich 9, 10, was auch immer. Das ist auf jeden Fall was man, glaube ich, nicht bei vielen mitkriegt, bei vielen hört.
Nee, aber ich meine, letzte Woche hatte ihr Julian hier und da ging es auch um diese M-Raps at 7, at 8, at 9, die man dann immer hat. Hannes ja. macht das, soweit ich weiß, bei einigen Assistenzübungen, wobei vielleicht würde er widersprechen. Ich sehe darin einfach, also in diesen beiden, ich sehe mich, also daran überhaupt gar keinen Sinn. Ich verstehe das null. I don't know.
Was verstehst du nicht?
Ja, dieses Konzept, ich habe es auch bei Max Eisinger gesehen, halt, also Bankdrücken, M-Rap at 7, M-Rap at 8, M-Rap at 9 oder von mir aus auch at 6, at 7, at 8. Mit einem vorgegebenen Gewicht oder auch mit einem flexiblen Gewicht. Ich verstehe, dass man das zwischendurch mal macht. Ich verstehe nicht, wie das in einem Trainingsplan integriert sein kann. Also ich weiß, du hast im Prinzip eben nicht gesagt, dass das im Trainingsplan integriert ist, aber ich habe es jetzt halt öfter gesehen und I don't know.
Also ich muss mich noch mal kurz ein bisschen abkapseln, weil ich nach dem Gespräch mit Helena nochmal dieses Konzept Blöcke ein bisschen überdacht habe oder das Konzept Block an sich ein bisschen überdacht habe und mir dachte, okay, ich meine, wenn Hendrik jetzt gar nicht so in Blöcken denkt, wieso ist das denn so? Und warum muss man denn jetzt jede Progression auf 4, 5, 6 Wochen festschreiben und muss dann danach deloaden? Auch nach dem Gespräch mit Robin Meinecke, der dann nochmal diesen Punkt mit, ja, wir versuchen doch öfter mal zu testen, stark gemacht hat, habe ich das versucht, so ein bisschen mehr oder weniger zu kombinieren. Und diese Testgeschichte, das ist jetzt aber, also nicht abgesprochen, aber dann so ähnlich wie bei dir, einfach mal so mehr oder weniger halb geplant, halb ungeplant mit einzuführen und zu sagen, okay, ja, diese Woche würde sich anbieten, weil ich jetzt als Coach versuche zu erkennen, dass ja sich schon ein bisschen Ermüdung angehäuft hat und dann ist die Woche drauf ein Deload schon sinnvoll. So, also wenn man jetzt so ein bisschen 2 Wochen im Überblick hat. Und jetzt ist es auch häufiger mal vorgekommen, dass so Blöcke bei mir irgendwie zwischen 9 und 15 Wochen lang waren und die Leute damit auch sehr gut gefahren sind. Also wo man dann wirklich erstmal gesehen hat, dass man nach 4 Wochen nicht an dem Punkt ist, wo man sagen muss, okay, wir müssen jetzt deloaden, weil die komplett Ermüdung kickt, sondern die können dann einfach noch länger. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn Coaches diesem Konzept oder Nicht-Konzept, je nachdem, wie man es jetzt betrachten möchte, eine Chance geben, dass man sehen kann, dass man diesen Progress nochmal eine ganze Spur weiterfahren kann. Auf der Gegenseite hatte ich natürlich auch einige Leute, die dann nach 3 Wochen schon gesagt haben, nee, ich kann nicht mehr. So, das passiert halt auch. Aber finde ich, ist eigentlich eine super Geschichte.
Du hast halt ein großes Problem mit der Replizierbarkeit. Das ist halt immer das Ding. Ja. Du möchtest ja gerne eigentlich wissen, wir haben jetzt, keine Ahnung, wir haben jetzt 2, 3 verschiedene Arten von Blöcken gefunden. Vielleicht so ein Aufbaublock, so ein Wettkampfblock, weiß der Geier, wie man die nennen will. Und die können wir jetzt immer und immer wieder nacheinander abspulen. Und das ist halt in meinem Ansatz nicht möglich. Das funktioniert nicht und das führt auch deutlich zu mehr Arbeit. Es geht aber auch auf einen konkreten Punkt, also es ist auch höheres Risiko, finde ich tatsächlich, weil der eine Punkt, den du eben gesagt hast, mit wann drücke ich denn endlich 200? Und du sagst, ja, du drückst dann 200, wann du 200 drückst. Das ist, also, weil grundsätzlich ist das ja komplett richtig, ja. Was du eigentlich willst als Coach, ist bei den meisten Athleten Fortschritt zu erzielen, also einfach und auch replizierbaren Fortschritt zu erzielen. Und wie groß der Fortschritt so ist, ist erstmal in allererster Instanz nicht entscheidend, weil wir alle wissen, wie geil es ist, wenn man 3 Jahre trainiert und kein Kilo stärker geworden ist. Und das macht einfach überhaupt gar keinen Spaß, so. Und das will man eigentlich vermeiden. Und das wird natürlich in jeder Trainingskarriere sehr oft passieren, ja, also wenn man nur lang genug trainiert, das passiert halt einfach so. Und generell ist es, wie gesagt, ne, also wenn du was hast, ich sag jetzt mal so in unserem Powerlifter-Sprech, so was relativ nah ein bisschen über der Minimum Effective Dose ist, mit dem du immer weiter Fortschritt produzieren kannst, dann ist das wahrscheinlich für viele Leute ein sehr, sehr guter Ansatz. Es ändert sich aber so ein bisschen, wenn du halt dann mal in die Spitze guckst, weil in der Spitze es reicht halt einfach jetzt für eine Helena oder eine Sarah oder ein Jona oder weiß der Geier wer. Es reicht halt einfach nicht, einfach nur stärker zu werden, weil die anderen werden eventuell schneller stärker. So. Und das kannst du halt auf verschiedenen Leveln weiterdenken. Also vielleicht auf Landesmeisterschaftsebene noch nicht, kommt vielleicht, also natürlich kannst du es theoretisch, aber da würde ich vielleicht sagen, deine Prioritäten sind nicht ganz da. Aber auch auf deutschem Level, ja, ich meine, so, ich meine, also Beispiele gibt es natürlich zur Genüge. Ich meine jetzt, guck dir der arme Kona mit dem Robin, ja, der hat jetzt bei der DM nicht teilgenommen, aber ich meine, der war halt, vor 2 Jahren ist er Zweiter geworden, hätte wahrscheinlich gewinnen müssen, wenn er aggressivere Drittversuche gewählt hätte. Danach hat er gewonnen. Und jetzt ist halt da, sind da halt 2 Leute, die 850 plus machen können. So. Es reicht halt einfach nicht nur stärker zu werden. Zumindest, wenn du halt da oben mitspielen willst. Und dann ist es halt einfach nochmal ein ganz anderes Game.
Aber wie äußert sich dann diese Unterscheidung zwischen, payst du quasi dich eher, wenn du die Wahl hättest und sagst, wir müssen jetzt nicht an dem Tag so und so viel bringen in einem Jahr? Würdest du dann anders programmen oder also nachhaltiger vielleicht? Oder wie sieht das dann aus?
Ich würde sehr sanft durch mehr Widerstände durchpushen.
Okay, verstehe.
Also wenn du jetzt Sarah nimmst, Sarah Klein, wenn du mit ihr sprichst, dann waren von ihren letzten 100 Kniebeugeneinheiten 97 unfassbar schwer. Egal welches Gewicht auf der Hantel ist, by the way. So. Und es hilft mir halt einfach nicht, dann irgendwie zu sagen, also es hilft erstmal nicht, ihr zu sagen, du hast Unrecht, ja, weil das ist erstmal ziemlich nicht sehr respektvoll. Und zweitens, eventuell habe ich halt auch Unrecht und ich riskiere auch immer, dass ich jemanden verletze. Ja, so, aber ich muss ja natürlich trotzdem gucken, dass ich die Frau weiterbringe. Und ich hatte ziemlich klar identifiziert, was wir tun müssen, damit wir ihre Kniebeuge hochkriegen. Und ich habe auch sehr eindeutig identifiziert, dass die Kniebeuge der Schlüssel dafür ist, ob sie vielleicht doch, also dann mal in die Top 5, Top 6 bei einer WM schaffen kann. So, weil die ist einfach so, dass da sind so die 15 Kilo, die uns dann auf die anderen liegen bleiben, gefühlt. Also jetzt sehr stark vereinfacht natürlich. Und dann ist es halt, ja, ich pushe einfach mehr schwere Einheiten, als ich sonst machen würde und muss halt im gleichen Zuge aber auch sehr, sehr viel aufmerksamer sein. Also ich muss halt extrem auf die Signale hören, die der Körper der Athletin aussendet oder auch, was sie mir sagt. Und das ist ja auch ab einer gewissen Anzahl von Trainees gar nicht trivial, auf das zu achten.
Also ich muss mal noch eine Frage stellen, weil wir gerade über Sarah gesprochen haben. Ist wahrscheinlich auch sofort abgearbeitet, aber ich habe das so richtig gesehen, dass sie jetzt vergangene Woche Vize-Europameisterin equipped geworden ist.
Ja.
Am I right? Okay. Dazu, bist du immer noch verantwortlich für ihre Trainingsplanung equipped?
Ja, selbstverständlich, ja.
Ja, okay. Also ich würde es mir halt erstmal wahrscheinlich nicht zutrauen, so, aber was jetzt nicht heißen soll, dass du das, also ja, will ich jetzt nicht auf dich übertragen, aber ich finde es beeindruckend, dass du das einfach weiter so machst. Hast du, also mein Rückstand an Informationen an der Stelle, aber
naja,
wie ist deine Erfahrung mit Equipped-AthletInnen?
Ja, Equipped ist ein Albtraum. Es ist furchtbar. Es ist grausam. Es macht alle Trainingsprozesse und Planungen kaputt. Alles, was du dir in deinem Kopf ausdenkst, ist auf einmal anders.
Folgentitel ist schon mal gesichert gerade.
Ja, es ist super. Ja, das wird mich beliebter machen im BVDK. Aber nee, es ist halt, also erstens natürlich, also ich führe die Equipped-Einheiten mit den Athletinnen ja nicht selber durch, mit Emily und Sarah. Einfach, weil ich die Kapazität nicht habe. Ich kann nicht auch noch Equipped lernen, mich selber in ein Hemd stecken, irgendwo hinfahren und dann wissen, wovon ich spreche. Ja, das heißt, ich bin dann auch, wenn im Wettkampf ist oder unmittelbare Prep, dann bin ich auf die Bundestrainer angewiesen, die sagen, ja, wir gehen damit rein, das sind die Gewichte etc. pp. Und auch wenn ich das Gefühl habe manchmal, dass es vielleicht nicht die richtigen Calls sind, kann ich realistisch gesehen eigentlich nicht es nicht besser wissen. Aber es ist halt schon so, dass ich halt die Planung mache, wann, also unter gewissen Parametern, zum Beispiel Kaderlehrgänge etc., wann gehen wir ins Equipment und was machen wir davor? Und wie lange, was machen wir dann direkt danach? Und wie lange gibt es Pause etc. pp. Und das ist natürlich schon was ich weiterhin mache. Ja, aber die was in den Einheiten selber passiert, ist mache ich nicht. Es ist aber auch ehrlich gesagt, also nicht so überkomplex, zumindest jetzt hier in Deutschland, weil da ist also so die Methodologie ist mehr so, du gehst dann halt in den 2-3 Monaten vor dem Wettkampf alle 2 Wochen gefühlt ins Equipped, in der Bank vielleicht ein bisschen öfter und dann machst du halt, ja, du machst halt Doubles, Singles, vielleicht mal ein Triple, aufsteigend und dann diktiert der Körper irgendwann, wann es nicht weitergeht. Also es ist jetzt nicht so krass bei uns.
Mhm. Willst du jetzt mit Equipped anfangen, Falk?
Nee, gar nicht. Also sowohl trainingsmäßig als auch coachingmäßig wenig Interesse. Ich guck's mir ab und zu ganz gern an, aber das, also damit steht's und fällt's dann eigentlich auch schon.
Ich muss ja sagen, ich habe ja das Glück im Gym, das Glück, das Pech, je nachdem, öfter mal auch mit den Equipped Powerlifter zu trainieren, wie ich weiß nicht, wie sehr ihr da im Game seid, aber da haben wir auch den Bundestrainer, der ist ja auch sehr Equipped-lastig bei uns hier. Es ist schon cool. Es ist halt wirklich so ein geiler Vibe immer, wenn du da zusammen trainierst, zusammen dich gegenseitig spotten musst, natürlich, wegen dem Equipment, dich zusammen da irgendwie wickeln musst. Aber ich muss sagen, das Training an sich schaut wirklich ultra langweilig aus. Also, du drückst dann Single, hockst dich 10 Minuten hin, weil du nämlich davon 8 Minuten dein Equipment richtig anziehen musst.
Das ist bei Falk auch so.
Und dann geht's weiter. Also, ist auf jeden Fall eine wilde Erfahrung, das zu sehen, muss ich sagen.
Weil da off-topic genau dazu, was da auf jeden Fall nicht gibt, was mich mega stört, ist, dass immer alle Leute In-Ears haben und Mucke hören. Und dann siehst du es manchmal nicht und du kannst mit keinem reden. Du musst immer so fünfmal sagen, ey, ey, ey. Und dann machen die ihre In-Ears raus. Und das ist ja, glaube ich, geil beim Equipment, weil du musst ja die ganze Zeit miteinander reden, das Equipment zusammen anziehen und zusammen trainieren.
Ja, da geht es die ganze Zeit nur weiter, 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 weiter.
Fünf,
und ab!
Drei,
es ist so,
vier,
es ist wirklich eins. Random.
Ich habe aber jetzt wieder mal ein paar Videos gesehen, wie Leute sich das ausziehen und wie die danach aussehen. Also, das ist schon krank. Also, respektvoll. Das ist schon krass.
Ja.
Hendrik, ich wollte noch mal. Einerseits hast du gesagt, du bist so jetzt mehr im Testen deiner Athleten. Andererseits hast du, glaube ich, auch öfter mal erwähnt, dass du kein Fan von Testen bist. Und ich kann mir jetzt noch nicht genau so ein Bild machen, wie das dann aussieht. Hast du generell Top-Sätze in deinen Planungen drin oder mehr Straight-Sets, wenn du jetzt so einen längeren Block designst?
Definitiv mehr Straight-Sets, das ist gar keine Frage. Aber die Frage mit dem Top-Satz ist ja eigentlich immer, wie viele Top-Sätze. Also es ist eine Herangehensweise, wie man da rangehen kann. Also weil, das klassische lineare Progressionsmodell, und ich glaube wirklich, das kann man klassisch nennen, und wo auch lange so trainiert wurde, ist ja wirklich dieses, du machst 5x10, nach 2 Wochen, dann machst du 2 Wochen 5x8, dann machst du 2 Wochen 5x6, dann machst du 5x5 und 5x3, weil 4er gab's, glaube ich, früher nicht. Und etc. pp.
7 auch nicht.
Ja, und genau, 7er und 9er auch nicht. Und wozu das führt, und darüber haben wir auch schon mal geschrieben, ist halt, dass das Volumen ständig niedriger wird. Also natürlich, du hast mehr Gewicht auf der Hantel, aber das kann irgendwann die Anzahl der Wiederholungen, die du weniger machst, nicht mehr ausgleichen. Und es ist halt, glaube ich, heute eher, zumindest aktuell, so akzeptierter Konsens, dass man Volumen einigermaßen gleich hoch halten sollte. Ja, also zumindest, dass es nicht zu krass abfallen sollte, weil man sonst einfach zum Beispiel detraint. Ja? Ist halt auch eine spannende Geschichte, ja, mit dem Tim Konatz hier, unserem Präsidenten, das wurde ja sehr öffentlich ausgetragen, dass das Kreuzheben in der Vorbereitung nicht so gut lief, obwohl die Vorbereitung eigentlich sehr vielversprechend sehr lange war. Und es ist halt schwierig, wenn du einen Athleten hast, der sagt, boah, ich bin fertig. Also, und du selbst denkst, der ist detrained. Also, so, das ist halt ein schwieriger Spannungsfeld. Aber der Punkt ist, das heißt, wenn ich halt zum Beispiel mit 5x6 anfange, einen Block, und das halt von mir aus auch gern mal über 4-5 Wochen durchziehe, und dann gehe ich vielleicht dann irgendwann auch auf 5x4 oder sowas runter. Aber es kommt halt der Punkt, wo zum Beispiel, wenn ich bei 3ern oder 2ern bin, dass ich dann sowas mache wie 4x2 und 2x6. So. Und diese 2x6 hinterher mit dann, keine Ahnung, 15 Kilo weniger, die sind halt wirklich einfach, um das Volumen weiter dazuhalten. Die sind halt auch wichtig. Ja. So. Und dann musst du halt dir überlegen, wie schwer machst du die? Das ist auch nicht trivial, weil du kannst, wenn du einfach sagst, ja, ich mache die mit 50% einfach nur, damit bei der Tonnage-Zahl in meinem Sheet irgendwie eine größere Zahl steht, das ist halt auch dann wieder Thema verfehlt. Also das ist, so leicht ist es dann auch nicht. Und dann hast du halt natürlich wirklich einen Spielraum, sehr viel mit, machst du, wenn wir jetzt mal bei 6 Sätzen bleiben, einen Topsatz, 5 Backoffs, machst du 2-4, 3-3, 4-2. Und das ist für mich also eigentlich immer die Herangehensweise und setzt auf dem auf, was wir am Anfang schon besprochen haben. Ich gucke immer erstmal, wie viele von diesen Sätzen der Athlet, die Athletin, bei einer vernünftigen API schaffen kann. So, und was man ja in meinen Plänen ganz oft sieht, ist halt dieses 3x5 Sätze mit dem Gewicht und 0 bis 2x Sätze mit dem Gewicht. Weil ich einfach dann dem Athleten erstmal selber die Chance gebe, das Gewicht an einer bestimmten Stelle zu reduzieren. Ne? Und wenn es einfach nicht mehr geht und oft, es ist aber oft gar nicht nötig, weil oft komme ich sozusagen selber drauf, dass ich dann selber sehe, okay, das sah jetzt so aus, das können wir nicht noch eine Woche machen. Ja. Aber die Herangehensweise ist halt immer Straight Sets, weil ich ja will, dass das Gewicht, was ich vorschreibe, so oft wie möglich bewegt werden soll. Also ich will nicht halt, dass jemand ein sehr hohe Intensität ein paar Mal bewegt, ja, um dann halt deutlich weniger Intensität auch noch relativ oft zu bewegen, weil halt in der durchschnittlichen Intensität über das Volumen aus in meiner Meinung einfach dann eine niedrigere Zahl steht am Ende. Und das ist auch das, was ich mit meine, mit Volumen über Intensität. Wenn ich entscheiden muss, ist es halt Volumen.
Ich denke auch, dass es keinen großen Sinn macht. Du meintest ja, du gibst auch die Chance, dann zu reduzieren oder dann weniger zu machen, wenn du halt capped bist irgendwann in der Leistung, die du noch bringen kannst, dass das mega sinnvoll ist. Diese ganzen, ja, ich mache irgendwie 3 Backoffs at 8 oder sowas und dann musst du jedes Mal das Gewicht reduzieren und die werden halt immer schwerer. Ich denke, das ist relativ jetzt mittlerweile gut untersucht, dass es nicht viel bringt, extrem ermüdet in den Satz noch zu gehen, einfach weil du neuromuskulär nicht mehr viel ansteuern kannst. Was mich dann noch interessieren würde, wenn du jetzt schwere Sätze drin hast, wenn du so einen langen Block machst, jetzt über 10, 12 Wochen oder sagen wir mal Open-End-Block, dann legst du ja quasi noch keine Progression fest. Du hast mal sowas erwähnt, wie du weißt dann ungefähr, wie in Woche 4 das auszusehen hat, der Topsatz. Also planst du, ziehst du quasi nur die Gewichte nach an die Leistung, dass quasi der Topsatz und die Gewichte immer gleich schnell aussehen von Woche zu Woche? Oder sagst du schon, naja, es soll schon immer schwerer werden und dann gucken wir halt, wie viel schwerer wir gehen können?
Es soll möglichst von Woche zu Woche einigermaßen gleich aussehen, wobei das natürlich nicht durchhaltbar ist. Ich meine, es ist halt in meinem System oft so, dass eigentlich die Steigerung dann nur irgendwas zwischen entweder 2,5, 5 oder 7,5 Kilo sein können, mehr oder weniger. Alles andere ist eigentlich, kommt nur in Intro-Wochen und sowas vor. Und ja, dann gucke ich tatsächlich immer. Und das ist das Ding halt auch mit aufmerksam sein. Also ich gucke halt wirklich 4 Trainingseinheiten, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn die es waren jetzt 4 Trainingseinheiten waren gut. Nächste Woche sind 2 Trainingseinheiten gut, 2 Einheiten schlecht. Das ist für mich schon ein Riesenwarnsignal. Ja, wenn 3-1 ist, also 3 gute, eine schlechte, dann denke ich, okay, das war wahrscheinlich Tagesform. Aber sobald es irgendwie, sobald 2 Einheiten hintereinander schlecht sind bei einem Athleten, bin ich extrem aufmerksam und guck ganz genau hin, was passiert. Ich versuche halt, das ist halt auch, ne, wir kommen wieder zurück zum Anfang. Ich glaube, viele von den neueren Coaches denken halt sehr viel in API und sind damit aufgewachsen. Ich bin da in dem Sinne noch gar nicht mit aufgewachsen. Also ich habe halt wirklich noch von anderen Konzepten gelernt. Und deswegen, also dieses API-Denken, das ist quasi in meinem Kopf. Also ich gucke halt, aber ich gucke mir einen Satz von einem Trainee an und ich denke jetzt halt nicht, das war API 6,5, sondern ich denke, der Satz war so, wie er sein soll. Und dann kann er wahrscheinlich nächste Woche mehr. Es sei denn, wir hatten diese Woche schon 2 schlechte Einheiten, dann kann er wahrscheinlich nächste Woche nicht mehr. Und dann ist es halt immer, und dann kommt es natürlich, ja, je länger man zusammenarbeitet, desto mehr kann man diese Sachen einordnen, etc. pp. Ne?
Ja gut, aber ob du jetzt quasi dein subjektives Empfinden für die Intensität, also für die relative Intensität nimmst oder eine Zahl ranklatscht, ist ja sowieso nur der zweite Schritt, ne? Wenn sich so schnell bewegt, der Athlet sich so und so fühlt, dann ist es ein API 8. Wenn du das überspringst und einfach drauf guckst, dass immer eine gewisse Geschwindigkeit oder Anstrengung da ist und die soll nicht überschritten und nicht unterschritten werden, dann machst du ja nichts anderes eigentlich, oder?
Genau. Also das ist der Punkt. Ich mache eigentlich nichts anderes. Ich komme nur anders gedanklich dahin. Also ich habe halt einfach, aber ja, ich gebe dir recht, das ist quasi dasselbe.
Ja. Was mich so ein bisschen inspiriert hat, ist, wenn man, ich mache sowieso jetzt nicht so super harte Topsätze am Ende des Blogs, aber wenn man halt immer, ich sag jetzt mal eine API 8, API 9 in allen Lifts in der vierten Woche macht, dann wird dieser Athlet immer 4 Wochen schaffen, aber weil man halt den in der vierten Woche komplett abschießt. So.
Ja.
Und das war für mich so ein, ah ja, okay, selbsterfüllende Prophezeiung quasi, ja, oh, der braucht immer genau 4 Wochen. Und ich glaube auch, selbst Mike Toshiro, der so ein bisschen auch so versucht, Blocklängen rauszufinden, sagt ja erstmal, ich gebe den im Block mit einer relativen Intensität, also API 7 oder so, und ändere das überhaupt nicht. Und guckt dann halt erstmal, wie lange der Athlet eigentlich schafft, ohne dass ich ihn jetzt pushe. Ich habe mir das so ein bisschen übernommen für so Phasen, vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen an der Technik arbeitet und Hypertrophie vielleicht im Vordergrund ist, wenn man sowas wirklich tackeln will, dass ich dann auch sage, hey, es bringt jetzt hier nichts, irgendwelche Topsätze zu pushen, wenn wir eigentlich Volumen akkumulieren wollen, vielleicht ein bisschen Hypertrophie-Fokus setzen wollen und an der Technik irgendwas rummeln, zum Beispiel jetzt auf Sumo umsteigen, da muss ich jetzt nicht irgendwie am Ende Topsatz R10 machen. Da lasse ich die Blöcke auch sehr, sehr lang laufen. Aber wo ich gemerkt habe, wo so ein bisschen die Limitation davon ist, ist einfach bei Heavyweight-Leuten, die kriege ich mit aller Liebe nie über eine Woche 5 drüber, egal wie leicht ich alles mache. Und da ist mir aufgefallen, ich kann mehr im Durchschnitt an Volumen und Intensität bewältigen, wenn ich das halt aufsteigend mache und weiß, okay, die können dann in Woche 4 nochmal Gas geben und ich mache das eher in so einer aufsteigenden Progression, als wenn ich die sage, okay, wir machen eher so eine durchschnittliche Intensität und Volumen und versuchen das so lang wie möglich zu halten, weil die werden dann so gering, dass es ist, ja, unterm Schnitt weniger wäre, habe ich das Gefühl. Hast du das auch gemacht oder hast du dann andere Herangehensweisen, wenn jemand gar nicht lange durchhält? Oder?
Ja, für mich ist das alles relativ neu, dass Leute nicht so lange durchhalten, um ehrlich zu sein. Also ich kann es auch nicht wirklich gut benennen. Vielleicht ist es auch geschlechtermäßig, weil ich hatte wirklich bis vor einem Jahr halt einen Heavy Bias zu deutlich mehr Frauen zu trainieren als Männer. Ich habe halt, also ich verstehe es auf jeden Fall. Aber was halt mit reinspielt, und ich bin mir halt nicht ganz sicher mit den Heavyweights, ist auch einfach immer das Fitnesslevel. Also ich bin jetzt gerade unfit. So, das sage ich ja auch immer sehr gerne, sehr offen. Ich war aber auch schon sehr schwer und sehr fit. Also ich habe ja mit 100 Kilo Körpergewicht auf 1,80 einen Marathon gelaufen und fertig gelaufen und auch eine sehr, sehr gute 10 Kilometer Zeit gelaufen und so. Und diese Sachen, wenn halt, ne, also dieses ganze Social Media Zeugs mit 5 Reps in Cardio, da habe ich halt einfach nur null Verständnis für irgendwas, weil das können viele Leute bezeugen, die es gesehen haben, ich habe 6x8 Kreuzheben gemacht, konventionell. Ich habe 5x10 Low-Bar-Kniebeugen mit 80% gemacht. So, und konnte das regenerieren. Also ich bin mir bei Heavyweights oft gar nicht mal so sicher, ob das nur die bewegte Last ist, sondern ob es nicht auch einfach nur die Unfitheit ist, die da reinspielt. Beziehungsweise, ich bin mir sicher, dass beides mit reinspielt. Aber was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, jetzt an mir selber auch jetzt gerade wieder, der Jason hat ja, trainiert mich jetzt seit 1,5 Jahren und Bankdrücken hat er halt bei mir echt gefixt. Ich habe es nie für mich selbst auf die Reihe bekommen. Und ich drücke halt 3x die Woche und ich drücke eigentlich 3x die Woche schwer. Also ich habe es, also eigentlich ist jede Einheit über 80%, immer. So, und das funktioniert. Und darauf wäre ich jetzt von alleine auch niemals gekommen. Das Spannende ist aber halt, dass ich ja jetzt, also ich habe ja jetzt zum Beispiel 225 für 4x wieder gebeugt. Das war, ich habe dem eine AP 5,5 gegeben. Das war also nicht, das war kein schwerer Satz, aber die Nachwehen dieses Satzes merke ich trotzdem 2 Wochen danach noch. Also es ist, und das muss man sich einfach mal auch vorstellen, dass das so eine niedrige API ist und trotzdem das so reinhaut. Und das ist, glaube ich, dann bei generell bei schwereren Menschen einfach oder bei schwereren Lasten dann auch einfach ein bisschen mehr.
Also ich habe das jetzt zum Beispiel bei meiner Beuge auch. Ich habe jetzt letzte Woche alles gedacht, alle Einheiten, es fühlt sich alles 10 Kilo schwerer an. Heute hatte ich meine Main-Einheit. Also ich habe die wirklich super leicht gemacht. Alles auch so 6 Reps in Reserve oder so, also AP4. Und heute halt alles 20 Kilo leichter angeführt. Und ich habe jetzt mehr angefangen, den Leuten Gewichte vorzugeben auch, um auch die ein bisschen auszubremsen, gleichzeitig aber auch um die zu zwingen, sehr leicht einzusteigen in solche Blöcke. Und ich weiß ganz genau, hätte ich jetzt so viel gemacht, wie ich könnte, dann wäre wieder die Rest der Woche komplett im Arsch. Also ich kenne schon diese Patterns, dass manche Leute auch, weiß ich nicht, einen Topsets als 7 machen und dann ja, sind die halt hin erstmal für das Training oder für den Rest der Woche.
Ja, also ich denke, was man auch viel ja immer wieder liest, ist also in so generellen Infosheets und sowas, ja, man sollte in der Regel API 6 bis 8 trainieren oder ARIA 2 bis 4, um Fortschritte im Kraft zu machen. Das ist einfach absoluter Blödsinn. Das ist so unfassbarer Blödsinn, dass man das gar nicht beschreiben kann, wie sehr das Blödsinn ist. Und ich weiß das, weil es ja auch gerade sehr viele Irritationen darüber gibt, zum Beispiel, wenn Austin Perkins sein Training postet, wie leicht der doch in sehr, sehr großen Teilen seines Trainings trainiert. Und ich weiß das, weil vielleicht wisst ihr es auch, weil du warst ja zumindest auch in dem TSG-Mentorship oder hast die Slides gesehen. Ich habe ja die Trainingspläne von Taylor Edwards zu seinen 838,5 Kilogramm gesehen. Und das Sheet von Jason spuckt halt immer aus, ja, mit dem Gewicht, mit den Wiederholungen solltest du halt bei einer API 8 bis 9 sein. Und Jason sagt halt, ja, aber wir waren halt real die ganze Zeit bei einer API 3 bis 4.
Ja.
Die ganze Zeit, durchgängig, über Wochen, Monate, 12 Monate, Wochen Prep. Und das hat zu diesen krassen Ergebnissen geführt. Das heißt, da ist auf jeden Fall irgendwas anderes im Spiel. Also Intensitäten, also konkrete Intensitäten zu bewegen, unabhängig von der API, hat auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr was mit Fortschritt zu tun. So, ja, also der Taylor wäre jetzt sicherlich nicht dahin gekommen, wenn er immer nur 150 gehoben hätte, aber mit API 9 halt, ne, weil 77 Wiederholung. Ich mach's jetzt gerade ein bisschen albern, aber ihr wisst, was ich meine. Intensität ist auch ein Wert an sich und auch dieser Satz, der, wenn ihr mich einmal ans Ranten kriegt, ne, ich hatte, als Maxi eben gesprochen, habe ich gedacht, ich könnte jetzt 4 Stunden Monolog halten zu allen Themen, die er da gerade genannt hat. Aber auch dieser Satz eben, der immer wieder kommt, dein Körper weiß nicht, was für ein Gewicht auf der Hantel ist, dein Körper kennt nur Spannung oder was immer. Ich weiß, dass der Satz grundsätzlich stimmt, aber er ist so irreführend. Er ist absolut irreführend, weil es ist sehr, sehr wohl entscheidend, was auf der Hantel ist. Nicht immer und nicht bei jedem und es ist halt immer super kompliziert, weil wenn wir jetzt mal sehr leicht kategorisieren, für einen Anfänger, Intermediate, Fortgeschritten, ist also noch sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ich mache noch die Anekdote und dann zwinge ich mich mal wieder zum Schweigen, weil das ist für mich so im Gedächtnis geblieben. Als Helena 2020 bei der Landesmeisterschaft Jugendjunioren, das war ja im Prinzip ihr richtiger Durchbruch, weil ihr Wettkampf vorher war irgendwie 400 Dots und die Landesmeisterschaft 9 Monate später waren 450 plus Dots. So, also da wurde halt klar, okay, die ist 19 und die kommt. So. Und ich weiß noch, wie ich da selig auf der Bank saß nach dem Wettkampf, der nicht mal perfekt gelaufen ist, und dachte, ich weiß, Helena braucht mich jetzt nicht mehr so sehr. Helena, wir haben ja jetzt rausgefunden, wie das funktioniert. Wir machen jetzt 8er-Wiederholungen in der Beuge so und so lang und danach machen wir das und das und so. Und ich habe wirklich gedacht, ich habe es verstanden. Und ich kann nicht glauben, wie dumm ein damals 36-jähriger Mann sein kann, sowas zu glauben. Es ist, weil das Gegenteil war der Fall. Also es wurde alles nur viel, viel komplizierter und die Themen, die man halt mit den Athletinnen und Athleten hat, die werden halt einfach andere. Ja, aber der Versuch, das Ganze nochmal ein zweites Mal so zu reproduzieren, hat nicht zu nichts geführt. Und bei Helena ist es eben zum Beispiel so, die ist jetzt so austrainiert als 57erin, ja, in ihrer Gewichtsklasse. Die kann ich mit Kniebeugen, mit 5x8, mit 60%, 65%, 70% bombardieren, da passiert aber nichts mehr. Das ist ein paar Wochen, um wieder die Arbeitskapazität hochzufahren. Aber ansonsten, die wird da kein Zentimeter durch stärker. Und an der Top-Range, und das stellen wir immer wieder fest, wenn wir so, und da bin ich jetzt mit den Prozentzahlen nicht so gut, ihr müsst mir das verzeihen, aber sobald wir versuchen, irgendwie so immer so 93%, 95% so Gewichte regelmäßig zu bewegen, so im Sinne von, schwerer ist ja besser. Ne? Weil, ja, aber mal realistisch, Bankdrücken. Also Falk, Isabel, ja, okay, ich meine, Bank, die hat 107,5 Wettkampfbestleistung, die drückt halt, keine Ahnung, jede Woche über 100 102. Und wenn du das in Prozent ausrechnest, bist du halt bei 95%. Ja. Aber so eine Jacqueline Ulrich zum Beispiel, die hat schon vor 3 Jahren oder so mal im Training Touch and Go 100 gedrückt und die hängt im Wettkampf immer noch bei 92,5 aktuell. Dieses, also was ich damit sagen will, auch beim Bankdrücken und auch bei leichten Frauen bringt es nichts, die ganze Zeit zu sagen, ja gut, wenn ich nur genug schwere Singles mit 98,74% mache, dann drückt sie bald mehr. Nein, tut sie nicht. Und bei Helena haben wir jetzt also wirklich gerade beim Bankdrücken, das geht ja gerade richtig ab, da haben wir so einen richtigen Sweetspot gefunden. Und aber ja, dieser Sweetspot ist ein völlig anderer, als ich bei einem Athleten, der es ein Jahr trainiert haben würde. Danke für die Aufmerksamkeit.
Danke für die Offenbarung.
Teil 1 von 5 ist schon mal abgedreht für heute. Oh, Junge. So, Falk, ich habe mitgezählt hier. Rap in Reserve, API, Frauen versus Männer. Du hast ein großes Feld an Fragen.
Die kannst. Ja, obwohl sicher einige Sachen einfach schon, und ich habe es mir schon gedacht, dass es sich so entwickelt, so selbst erklären. Maxi und ich, wir hatten jetzt gestern eigentlich so dieses Gespräch um RPE oder Reps in Reserve, was ist jetzt eigentlich besser? Und Hendrik hätte jetzt mal richten dürfen und müssen.
Im Moment ist RPE besser bei mir. Das ändert sich aber jedes halbe Jahr. Zum Leidwesen meiner Trainees.
So, danke.
Wäre das abgehakt?
Jetzt, können wir die Folge beenden. Das Wichtigste ist, ich habe gewonnen. ja, du hast auch erwähnt, dass du ja einen krassen Bias dazu hattest, viele Frauen bei dir im Coaching zu haben. Wie ist das eigentlich zustande gekommen? Also, man kennt dich ja auch so als den Typen, der eigentlich nur Frauen coacht. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, deine Ratio auf der DM, du hattest, glaube ich, 11 AthletInnen und 8 Frauen und 3 Typen. Wie kam das zustande? Hast du grundsätzlich nur Frauen aufgenommen? Hast du dir die ausgesucht? Bist du auf die zugegangen? Und wie kam es jetzt dazu, dass du dich für Männer geöffnet hast?
Ja. Also grundsätzlich ist das so, ich mache zweimal im Jahr in der Lanxess Arena ein Casting und da dürfen alle Frauen kommen und dann entscheide ich, wen ich davon aufnehme.
Sehr gut.
Das ist der Prozess. Ich möchte dazu merken, dass das Verhältnis von Frauen zu Männern bei der DM 2023 8 Frauen zu 0 Männern war. Also ich bin der Meinung, es geht absolut in die richtige Richtung. Wie es gekommen ist, ist wirklich ganz, ganz simpel. Wir haben damals, als wir den Verein gegründet haben, hatten wir noch keine Wettkampfstätte oder so, wir haben Stammtische gemacht. Die Sonja González da Silva hat sich, also ich habe dann neben ihr bei dem Stammtisch gesessen, dann habe ich im Prinzip, wir haben gequatscht, ich habe gesagt, wenn du Lust hast, kann ich dir ein bisschen helfen. Das war mein Training Nummer 1. War natürlich sozusagen eine glückliche Fügung in der Beziehung, weil sie natürlich wirklich sehr talentiert ist. Und dann haben wir das zusammen gemacht und so bin ich ja überhaupt zum Coaching gekommen. Und dann, als das so viel Spaß gemacht hat, habe ich halt, als wir dann so eine kleine Trainingsstätte in Köln endlich hatten, mussten die Leute ja immer zum Probetraining antanzen. Und ich bin dann immer, wenn Leute sich angekündigt hatten zum Probetraining, bin ich halt auch dahin gefahren, weil ich immer gedacht habe, ja, fragst du mal, ne? Vielleicht haben die ja Bock. Und auch wirklich noch zu einer Zeit, wo ich Instagram auch quasi ganz, ganz, ganz wenig genutzt habe und sowas, ne? Also, und auch Werbung sowieso nicht, das ist ja alles nur ein Hobby gewesen. Und ja, ich bin in diesen Keller, also von der Turnhalle immer, und die Jungs, die ich gefragt habe, die hatten immer schon was. Die hatten immer schon, ja, ich habe hier den Super Progress 3.64 Plan von diesem Trainer aus Honduras, ich habe einen Pascal Sukow Plan, ich habe ein das und das. Und die Mädels, die ich gefragt habe, die haben halt oft gesagt, nö, okay, cool, probieren wir mal aus. Und Trainee 3 war dann halt eben zum Beispiel Helena, ja, auch eine gute Quote am Anfang. Und und dadurch kam das halt einfach, dass ich am Anfang nur Frauen hatte. Und als wir dann in NRW den NRW Cup 2019 hatten, wo dann Helena und Magda extrem gut abgeschnitten haben und Anjuschka auch immer noch sehr gut abgeschnitten hatten, da sind halt dann auch die anderen Frauen in NRW oder in unserem Verein immer mehr darauf aufmerksam geworden. Und die waren halt die gefragt haben. Ganz simpel. Es war einfach Selbstselektion von Leuten, die auf mich zugekommen sind.
Aber macht sie auch mehr Spaß, mit Frauen zu arbeiten, oder siehst, also machst du da keine starke Distinktion? Okay, ja, das hast du schon.
Nein, nein, das macht mir mehr Spaß, aber das ist jetzt aber auch die Frage, ob das anders wäre, wenn ich mit Männern angefangen hätte und jetzt erst die Frauen dazu kriegen würde. Vielleicht hätte ich dann mehr Spaß, mit den Männern zu arbeiten. Ich bin einfach bei den Frauen mehr in meiner Komfortzone, weil ich es einfach, also ich will jetzt nicht sagen, verstanden habe, weil das ist albern, aber ja, also meine ursprünglichen Pläne klappen halt einfach besser, ja, an der Stelle. Auch so ein Thema, über das man Ewigkeiten reden könnte, ist halt, wenn du halt 15 Leute trainiert hast, ist deine Stichprobe immer noch extrem klein und du bist vielleicht blind für ganz, ganz viele Dinge. Also ich bin auf jeden Fall sicher, dass ich bei schweren Männern, gerade bei schwereren Männern, noch nicht das Rezept gefunden habe, wie ich meinen Standardansatz eigentlich fahren will. Ja? Einfach weil ich auch noch zu wenig Leute davon habe. Ich kann halt nur sagen, dass mit meinem einen super Heavyweight, mit dem Andreas und jetzt auch mit dem Stefan, den ich noch den zweiten habe, bislang sehr, sehr gut geklappt hat. Also es ist jetzt auch nicht verkehrt. Die Frage ist immer, könnte es besser klappen? Aber ja. Aber es ist halt noch nicht so strukturiert, weißt du? Ich komme öfter immer noch so an Punkte, wo ich denke, ah, hätte man das nicht vermeiden können.
Ja, ich finde, meine persönliche Erfahrung beim Training mit Frauen ist zum einen sehr dankbar, zum anderen verzeiht einem das auch sehr viel, was man als Coach vielleicht nicht so ganz optimal macht. Also ich glaube, man kann... Das ist jetzt eine steile These, aber ich bin mit dem, was ich bisher erlebt habe, eigentlich relativ sicher, dass die hält, zumindest zu teilen. Ich glaube, man kann Frauen deutlich mehr fordern und denen mehr Arbeit auftragen im Training, ohne dass sie anfangen, einen voll zu heulen, dass es zu viel ist. Also ich finde, die können einfach deutlich mehr ab.
Ja, es scheint so zu sein. Es scheint so zu sein. Aber ich bin immer noch nicht bereit, das so voll und ganz zu glauben, dass es wirklich so ist. Also ich glaube es schon, dass es, also wenn man es jetzt mit 120 und plus Männern vergleicht, eventuell auch noch ein bisschen bei 105ern, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass der Unterschied zwischen Frauen und Männern so bis 93 Kilogramm Klasse gar nicht mal so massiv ist, weil es dann doch weniger aufs Geschlecht und mehr einfach aufs Körpergewicht ankommt, glaube ich tatsächlich.
Vielleicht sogar auch auf die individuelle Person. Also ich habe jetzt nicht mit so vielen Frauen zusammengearbeitet, einigen, aber nicht vielen.
Also Männer machen weniger Arbeit grundsätzlich, also im Durchschnitt, weil die halt einfach ein bisschen stumpfer abarbeiten und auch ein bisschen mehr in Ruhe gelassen werden wollen. Frauen ist einfach, da ist die emotionale Komponente und auch irgendwie die Bindung zwischen Coach und Trainee gefühlt immer ein bisschen stärker, also im Durchschnitt, wie gesagt. Und ich weiß jetzt nicht genau, wegen Kenzen etc. Ja, es gibt Geschlechterunterschiede, sorry.
Gehört hier first? Also,
ja, first, das ist ein Stretch, ja. Also das ist halt...
Maxi, das kannst du dann rausschneiden, ne?
Danke. Ja, klar.
Ja, bitte. Ja, also ich habe das Gefühl, dass es so viele, also es, je länger ich es mache jetzt, desto mehr merke ich auch mal, was ich alles noch nicht verstehe und nicht weiß. Das ist ja das Allerschlimmste an dem ganzen Ding, ne? Dass du zwischendurch immer mal denkst, du hast es jetzt verstanden und dann einfach so brutal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wirst, zum Teil, weil einfach Sachen passieren, du die einfach überhaupt nicht erklären kannst und fängst halt wieder
an. Ja, finde ich zum einen natürlich frustrierend, da verstehe ich dich auch komplett, aber auf der anderen Seite auch sehr erfrischend. Also wenn man so diese Erfahrungen gemacht hat und weiß, okay, selbst wenn man jetzt an dem Punkt ist, wo man denkt, man hat's geschnallt, dass man ziemlich sicher davon ausgehen kann, dass irgendwann im späteren Verlauf der Punkt kommt, wo man feststellt, okay, ich hab's, glaube ich, doch nicht geschnallt. Zum einen ist es sehr selbstreflektiert und auch, also eröffnet die Möglichkeit, so ein bisschen sich selbst weiterzuentwickeln und besser zu werden. Und zum anderen bringt einen das in die Position, das klingt jetzt wieder gemein, aber so ein bisschen auf andere zu schauen und zu wissen, ja, Leute, also ihr denkt jetzt, ihr habt's geschnallt, aber es ist nicht so. Und wir können gerne ewig lange drüber reden, aber am Ende werden wir alle feststellen, dass wir nichts wissen. So, wir können ein bisschen was dazulernen, aber am Ende hat keiner von uns den Heiligen Gral gefunden.
Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen, dass man es einfach, desto weiter man kommt, auf einem höheren Level schnallt und auf einem höheren Anspruch. Das ist ja ein bisschen wie beim Training selbst, ne? Und dass man, ja, wie du schon sagst, seine eigene Ignoranz irgendwann immer mal bemerkt. Also, dass es dann noch mehr gibt, wo man eigentlich besser werden könnte und sich reinarbeiten und differenzieren könnte.
Also alles, was wir eben besprochen haben und auch, was ich gesagt habe, mit Planung wird überbewertet, ne? Meine denkenden Aktivitäten seit ungefähr einem Jahr gehen nur noch in die Richtung, wie kann ich besser quantifizieren, was ich eigentlich mache? Wie kann ich das besser systematisieren? Ich meine, da habe ich auch mit Max schon ein paar Mal per WhatsApp hin und her geschrieben zu. Das ist ein absolut Riesenthema für mich, das ich unbedingt verbessern muss. Das ist auch das, woran Jason immer mehr arbeitet. Und ich weiß, dass ich da noch, es gibt noch so viel zu tun für mich an der Front. Und das ist dann halt einmal überhaupt sozusagen alleine erstmal in Grundzügen zu verstehen, wie es eigentlich aussehen sollte, in den meisten Fällen. Und dann zweitens, und das ist dann wieder spannender für mich, Strategien zu finden oder Taktiken zu finden, wie man das dann auch schafft. Ja, ne? Weil ich meine, jeder, der die vier Grundrechenarten beherrscht, kann ja einen Plan schreiben, der im Volumen gleich bleibt, aber in der Intensität immer leicht ansteigt. So, also ich meine, das ist ja nun wirklich kein Problem, ja. Ja.
Sollte man meinen. immer wenn ich denke, so Unique Selling Point, ne? Und was macht mich? Und dann frage ich mich ja, was macht dich denn überhaupt gut oder besonders oder was unterscheidet dich? Und dann kriegt man wieder Imposter-Syndrom und dann sieht man manchmal einfach andere Pläne von anderen Leuten oder so alte Pläne, was die Leute trainiert haben. Und ich denke mir so, oh, Leute. Also ich habe einen so krassen Junior, der kam an und meinte so, ja, wird hier noch eine Hantel frei heute? Beim Vereinstraining, neuer. Ich würde nachher noch 300 heben wollen. Okay. Und dann kommt er da hin, ballert er erstmal übelst weg und dann habe ich mir seinen Plan angeguckt und dachte mir erstmal, puh, spannend, was, also er war auch gerade extrem am Struggeln, er war einfach so ein Naturtalent, er hat alles über Muskelkraft einfach hochgezogen und ja, da war ich auch erstmal verwundert, wie viel man doch noch falsch machen kann, so gefühlt.
Man kann wirklich sehr, sehr viel falsch machen.
Vor allem ohne dass es Payback gibt, ne, also dass du so viel falsch machen kannst und das trotzdem irgendwie noch funktioniert, einfach weil die Person so extrem talentiert ist und das abkann. Das ist unglaublich manchmal.
Ja, und es ist halt, also es ist auch ein wirklich super spannendes Thema für mich, also weil ich habe das ja auch am Anfang gesagt und da stehe ich auch zu, also der Athlet ist halt einfach ein ganz, ganz, ganz großer Teil der Gleichung. Das lässt sich einfach nicht leugnen und man muss halt einfach als Trainer seine Limitiertheit da auch erkennen. Ja, du kannst einfach nicht jeden Ackergau zum Rennpferd machen, das funktioniert einfach nicht. Aber gleichzeitig bin ich der Meinung, dass Coaches absolut unglaublich wichtig sind und wenn der richtige Coach an der richtigen Stelle ist, dass er einen gewaltigen Unterschied machen kann. Und das sind halt so Dinge, ne? Also das ist halt sozusagen im Prinzip so ein kleines Paradox, wobei ich das wahrscheinlich gerade falsch verwende, das Wort, aber kann der Fall korrigieren. Aber es ist halt
Nukular.
Ja. Ich meine jetzt, also das brennt mir auch schon ewig auf der Zunge, ich wollte es einfach mal irgendwie erzählen. Also es ist keine Geschichte, sondern es ist einfach nur ein Fakt. Wenn Helena mich nicht getroffen hätte, zu dem Zeitpunkt, wo sie mich getroffen hätte, dann wäre sie nicht Junioren-Weltmeisterin geworden. Das ist einfach ein Fakt. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich sie treffen wollte, erstens, sie wollte eigentlich gar nicht nach Köln ziehen, sie wollte irgendwo anders hinziehen, sie hätte dann, keine Ahnung, vielleicht irgendwo in Oberfranken in irgendeinem Fitnessstudio alleine vor sich weiterhin trainiert. Zweitens, selbst wenn sie nach Köln gezogen wäre, hätte sie außer mir niemand anderen treffen können, weil es gab zu dem Zeitpunkt in Köln niemand anderen. So, ja. Es kam gerade so Max Eisinger, der kam, glaube ich, ein bisschen nach mir oder der war halt, ich glaube, der ist gerade umgezogen, der war noch so. Also dieser ganze Prozess wäre ohne mich einfach nicht passiert. Das heißt nicht, und das ist halt der Punkt, das heißt nicht, dass ich der Grund bin, dass sie Weltmeisterin geworden ist oder dass das kein anderer Coach mit ihr geschafft hätte. Das hätten sicherlich auch einige andere geschafft, also ganz sicher sogar, weil es sind ja viele sehr qualifizierte Leute. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, musste sie mich treffen und niemand anderen. So, und das ist einfach so.
Ja, also richtig, richtig geile Story oder geiler Fakt. Und da Kona wird sicherlich auch kennen als alter Football-Head in den Football Coaches Meetings wird ganz oft gesagt, a great athlete makes a good coach, not the other way around. Und ich würde das 1:1 unterschreiben, würde aber auch genauso unterschreiben, dass ein guter Coach wahrscheinlich auch so der finale entscheidende Faktor dafür sein kann, aus einem talentierten Athleten den Besten zu machen.
Es gibt ja.
Das glaube ich auf jeden Fall.
Pascal Sue hat ja jetzt öfter mal den Spruch gedroppt, so, ja, und kaum Coaches und jeder will Coach sein und ist total überbewertet. Die meisten Leute brauchen gar keinen Coach und meine gut, das, ich glaube, er reagiert da manchmal eher auf diese Fülle und dass sich jeder irgendwie Coach nennt, ohne dafür auch viel zu machen. Also ich kenne ja auch Leute, die sagen, hier, ich coache und dann nehmen die 20 Euro und schreiben so einen Plan in 10 Minuten und das war's. Aber ich denke, du bist halt ein guter Coach, sobald jemand an ein Limit gestoßen ist. Also du brauchst dann einen Coach, wenn du allein nicht mehr weiterkommst, so. Oder nicht unbedingt, aber dann wirst du merken, dass es halt gut sein kann, einen Coach zu haben. Und dann zeigt sich, glaube ich, auch, ob du ein guter Coach bist oder ein schlechter Coach, wenn du der Athlet selbst nicht mehr weiterkommt oder andere Leute was mit ihm versucht haben und die kommen auch mit ihm nicht weiter. Und ich mag halt, egal wie stark die Leute sind, ne, wenn jemand sagt, ich mache seit 1-2 Jahren keinen Progress, der hat viele Sachen probiert, war bei anderen Leuten vielleicht auch verschiedene Templates oder Methoden. Und dann schaffe ich das, egal wie hoch dann die absolute Last ist, die er bewegt, aber dass er dieses Plateau durchbricht und besser wird. So, dann denke ich mir, okay, ich habe einen guten Job gemacht. Und gut, du hattest jetzt bei Helena keinen, der davor das probiert hat, ne? Aber auf das Level, auf das sie jetzt gegangen ist, ich finde immer klar, Talent ist eine Sache, aber ich glaube, nur mit Talent wäre sie auch nicht dahin gekommen. Und dasselbe ja bei Isa. Sie hat ja vorher auch andere Sachen gehabt und andere Coaches probiert und ist nicht weitergekommen. Und jetzt ist sie es halt. Und ich finde, dann kann man schon mal sagen, dass der Coach zumindest gute Arbeit gemacht hat.
Ja, also danke. Und ich sehe das, also natürlich sehe ich das so. Und wie gesagt, ich glaube auch gerade bei Helena, Helenas Talent ist nicht so groß, wie die Leute glauben. Helena ist einfach die gewissenhafteste Powerlifterin, die wir in Deutschland haben. Das ist, was die alles dafür investiert. Und dann ist halt dein Job als Coach, ist es halt einfach dann zu fördern und nicht ausufern zu lassen, etc. pp. Ja, wie gesagt, das ich habe nichts wirklich noch hinzuzufügen, aber ich will das nur manchmal sagen, weil das will ich schon sagen. Das Ding ist, ich habe ja jetzt auch, weil ich jetzt schon was länger dabei bin und ich habe wirklich schon ein Dutzend Leute oder so gesehen, die ich gesehen habe, also anders aufgeführt. Ich glaube, eine meiner Stärken ist, ich habe einen wirklich guten Blick für Talent. Also ich glaube, ich sehe das sehr, sehr viel besser als viele andere, wenn jemand wirklich gut ist. Und das hat sich halt auch öfters immer mal wieder bestätigt. Ja, allein bei Sarah Klein zum Beispiel, aber natürlich auch bei der Isa und so. Aber egal, es geht jetzt auch nicht mal um Beispiele. Aber deswegen habe ich auch in den letzten Jahren locker ein Dutzend Leute gesehen, die halt wirklich richtig, richtig viel Talent haben und wo du dann dich irgendwann fragst, was ist denn da eigentlich passiert? Also warum kommen die nicht nach oben? Und gleichzeitig hast du aber auch Leute, die sich kontinuierlich immer weiter nach hoch arbeiten. Und es ist halt schon, jetzt habe ich vergessen, was für einen Punkt ich eigentlich machen wollte, aber das Ding ist, also Talent ist das eine und es gibt einfach einzelne Leute mit überragendem Talent, aber die große Masse, also ich würde sagen, das Talent, was Helena hat, haben wahrscheinlich in Deutschland von den Leuten, die wir jetzt kennen, 50, 60 Leute. Aber die investieren halt nicht, was sie investiert. Und ich kann nicht für andere Athleten, also ich kann natürlich jetzt nicht für Isabel oder Robin oder sowas sprechen, das will ich auch nicht, ich kann es nur für meine. Ja, Sarah Klein hat deutlich mehr Talent als Helena aus meiner Sicht, aber Sarah ist halt auch schon Mitte 30. Das ist halt dann eine andere Geschichte. Ja, und die hat einen vollen Job und alles. Die gibt extrem viel, aber sie ist halt limitiert in dem, wie viel Zeit sie noch hat. an der Spitze, an der ganzen Spitze. Ja?
Das klingt richtig hart. Ja,
es klingt hart. Das ist ja nicht hart gemeint. Ich meine einfach nur...
ich meine einfach ja, nur, die Tage also, sind gezählt. Es ist einfach
das, genau das wollte ich sagen. Entschuldigung. Das müsst ihr bitte wirklich rausschneiden.
Ja. So, wir haben ja noch eine Frage, die auch in den ganzen Mix reinspielt, Talent, Programming, Coach, bis eine andere Sache, Biomechanik, Technik, Arbeit, Symmetrie, wie die Lifts aussehen. Ich habe ja schon öfter mal mitgekriegt, dass das bei dir ein Thema ist, wo du sagst so, ja, kann man mal rüberschauen. Kannst du mal sagen, wie du so Sachen wie, man kann es ja eigentlich unter Technik zusammenfassen, ne? Wie wichtig ist für dich Technik? Wie würdest du daran arbeiten? Wo sagst du, ach, es interessiert mich nicht, Hauptsache, die schaffen die Gewichte?
Ich würde ganz, ganz kurz, bevor Hendrik die Frage beantwortet, will ich nochmal kurz ein Bild malen davon, was hier gerade abgelaufen ist. Maxi hat die Frage gestellt und so wie er anfängt, das Wort Biomechanik in den Mund zu nehmen, geht Hendriks linke Hand an seinen Kopf, welcher sich gerade senkt. So. Man kann sich's hoffentlich ganz gut vorstellen. Und jetzt, bitte.
Also Technik ist mir extrem wichtig tatsächlich. Also ich bin da schon sehr, sehr, sehr gnadenlos zum Teil meine Leute darauf zu triezen, das bitte so zu machen, wie ich mir das vorstelle. Und wenn ich sage, wie ich es mir vorstelle, ist es eher, ich hab halt kein konkretes Bild davor für Augen, wie Technik für alle Leute aussehen muss, sondern sehr individuell. Also ich bin halt generell sehr visuell, ein visueller Coach, würde ich sagen. Und ich habe halt, wenn ich sehe, dass sich irgendeine Bewegung gut aussieht, dann will ich halt da bleiben. Also wenn ich das Gefühl habe, das ist einfach effizient, dann lass uns das einfach weiter so machen. Das ist immer das Ziel, was ich habe. Und ich schmeiß auch meinen Athletinnen und Athleten unfassbar viele Cues entgegen. Zum Teil auch sich widersprechende oder denselben in zwei verschiedenen Arten. So lange, bis es irgendwie so ist, wie ich es gerne hätte. Und zum Glück bin ich halt auch sehr uneitel. Das heißt, wenn die dann irgendwie aus einem anderen Grund darauf kommen, ist mir das halt total egal. Hauptsache, wir kommen da an. Also es ist eigentlich, was ich mache, ist mehr die Athletinnen und Athleten, dass sie über ihre Technik nachdenken. Und wenn sie über ihre Technik nachdenken und halt auch so mit gewissen Input, auch wenn das, was ich ihnen sage, vielleicht nicht das ist, was sie brauchen, dann kommen sie oft dahin, wo sie hinkommen müssen. Hab jetzt einen männlichen Athleten, der mit so einem krummen Rücken hebt, dass ich wirklich gerade so ein bisschen verzweifle. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und das ist halt auch mit der größeren Anzahl von Trainees, ist es halt so, dass ich auch einfach zeitlich begrenzt bin, dass ich halt auch manchmal sagen muss, dass ich hab's dir jetzt gesagt, ich kann da jetzt nicht jede Einheit drauf gucken. Ich schaff das nicht, ich kann dir nicht viermal die Woche Feedback geben, das muss anders aussehen. Das ist leider wirklich so Economics of Scale. Also ich kann. Also da leidet, also man könnte jetzt sagen, da leidet die Qualität ein bisschen drunter, aber man könnte es auch ein bisschen anders sehen und einfach sagen, naja, es geht auf ein Normalmaß zurück und wenn man irgendwie 150 bis 200 Euro im Monat bekommt, ist man jetzt vielleicht auch nicht dazu zuständig, jemanden 31 Tage die Woche zu beschallen. Was mich bei Biomechanik gerade sehr beschäftigt, ist halt, dass dieses Ding, was jetzt gesagt wird, ja, Leute, die mit längeren Weg zurückzulegen haben bei den Übungen, brauchen weniger Volumen, weil ja einfach sie schon mehr Arbeit verrichten mit einer Wiederholung. Das ist sowas, was ich für mich noch überhaupt nicht instrumentalisieren kann. Ich meine ein anderes Wort, egal. Aber ich kann das irgendwie noch nicht verarbeiten. Ich habe da auch noch nie so drüber nachgedacht. Und das ist jetzt gerade was dann auch der Tim gerne sagt, aber auch andere gerne sagen. Finde ich schwierig. Finde ich wirklich schwierig. Aber ich sehe es natürlich zum Beispiel bei so Dingen wie konventionell versus Sumo schon zum Teil ein. Das ist dann, aber wenn ich es wirklich sage, eigentlich sehe ich es auch nicht ein. Weil ich meine, mein Joshua, der hat auch einen ewig langen Weg im Heben, aber der verträgt trotzdem ohne Ende Sachen, die ich auf ihn draufschmeiße. Also, weil seine Hebel auch letztendlich irgendwie gut dafür sind. Okay. Also generell das ganze Biomechanik-Thema, ich wünschte, ich würde das mehr verstehen. Ich habe auch selber ein Assessment mit mir gemacht. Ich habe mit Helena ein Assessment gemacht. Bei der Megan Creighton hieß die damals, glaube ich, noch. Die heißt, glaube ich, jetzt anders.
Sind nicht nur Jones oder
so? Ja, Jones, die heißt jetzt einfach Jones, ja, genau. Also ich habe da schon was versucht, aber ich bin da nie so richtig weit gekommen und ich halte es, um vielleicht einen Knopf dran zu machen, ich halte es einfach nicht für ein primär wichtiges Thema für Athleten in den ersten 2-3 Jahren ihrer Entwicklung. Ich glaube, da gibt es viele andere Dinge, auf die man sich eher fokussieren kann. Und wo ich dann wirklich ein bisschen allergisch reagiere, ist, wenn dann halt Leute sagen, ja, du beugst gerade mit einem Posterior Pelvis Tilt und du musst aber mit einem Anterior Pelvis Tilt beugen, während deine Hüftgelenke außen rotiert sind. Da kriege ich die Krise. Also das ist, da denke ich, das ist einfach nur, ja.
Das ist ja auch viel Anatomie und so eine Sachen, aber
ja, exakt. Ja, manche Hüften können halt nicht beugen wie andere Hüften oder Sumo heben wie andere Hüften. Und dann mit solchen Allgemeinplätzen anzukommen, finde ich crazy.
Ich glaube halt, das ist eher so ein also ich mache das auch mit den Leuten mitunter, dass ich denen sage, hey, pass mal auf, das und das. Aber eigentlich ist es immer nur eine Reaktion. Weil manche Leute können weiß ich nicht, die Hüfte komplett kippen in einem Squat und haben halt überhaupt keine Probleme. Andere Leute kommen aber an und sagen, ey, ich habe immer nach dem Beugen übelst Rückenschmerzen. Und dann ist halt das Ding nicht, ob man, weiß ich nicht, die Hüfte so oder so gedreht hat, aber wenn sich halt der untere Rücken unter viel Last die ganze Zeit verändert, dann könnte es eventuell davon kommen. Und meistens ist es dann so, wenn die das gefixt kriegen, dass sie halt deutlich besser, ja, dann auch wieder mehr vertragen und effizienter squatten. Da sehe ich das. Aber was ich auch problematisch sehe, ist, dass die Leute nicht den Stellenwert kennen von solchen Sachen, wie ja Oberschenkel nach innen oder nach außen rotieren und manchen Sachen Leuten Bewegungsmuster aufforcen, die sie nicht nur schlechter machen, sondern auch vielleicht sogar, ja, weiß ich nicht.
Dass sie schlechter fühlen also die lassen einfach.
Ja, genau, also dass die nicht nur wahrscheinlich, dass sie ihren Bewegungsmuster nicht entspricht, aber auch genau, dass die wichtigen Sachen aus den Augen verlieren. Und dann haben die zwar eine schöne Oberschenkelposition, sehen aber gar nicht, dass der keine Tiefe mehr erreicht oder was weiß ich, also zu diesen sich im Mikro verlieren und das Makro nicht mehr sehen, so den Wald vor lauter Bäumen nicht oder so ähnlich.
Ich habe jetzt einen Athleten, wenn der super breit steht bei der Beuge, sieht das super aus. Wenn der mittelbreit steht, sieht das super aus. Wenn der eng steht, sieht das auch super aus. Und das macht mehr Probleme, als dass es löst, weil du nicht weißt, was wäre denn eigentlich das Beste für ihn. Und wenn dann so ein bisschen Overthinking im Spiel ist und dann auch der Athlet alle 6 Wochen denkt, vielleicht ist es ja anders doch besser, nicht gut. Also für mich nicht.
Ich glaube auch viele wir haben ja diesen Force First uns so ein bisschen immer wieder reingeholt, dass die manche Leute überhaupt nicht mehr drüber nachdenken, wie kann ich mich denn so hinstellen, drehen, was machen, damit ich viel Kraft generieren kann. Also die drehen Gelenke ein, um die Gelenke einzudrehen und vergessen eigentlich, was eigentlich der Sinn der Sache ist.
Ja, also würde ich jetzt auch direkt so unterschreiben, weil ich will keine Namen nennen, aber sagen wir mal, wir kennen jetzt so ein paar Dudes, die sich ein bisschen mehr mit Biomechanik beschäftigen. Ich habe den Eindruck, wenn ich mir das angucke, und ich habe vor einiger Zeit aufgehört, mir das anzugucken, aber wenn man sich das anschaut, komme ich mir so dabei vor, als gäbe es halt eine universelle Formel von, okay, so und so müssen Gelenke stehen und Knochen stehen, damit man gut Kraft produzieren kann. Und sich das total wegbewegt von, okay, wir müssen uns die Person individuell anschauen, müssen gucken, wie kann sie sich bewegen, was sind ihre Möglichkeiten, wie habe ich das Gefühl oder wie sieht's für mich als Coach aus, dass die Person effizient und sinnvoll arbeiten kann. Und das sind Dinge, die mich in diesem Kontext einfach wahnsinnig abfacken, weshalb ich mir gedacht habe, okay, von diesem ganzen Biomechanik-Content gewinne ich jetzt keinen Mehrwert für mich als Coach dazu.
Ja, also bei mir ist es auch so, es ist gering. Den Mehrwert, den ich habe. Und ich erkenne an, dass das super wichtig sein kann für einzelne Athleten, für einzelne Use Cases, aber in der Breite ist es nichts, was mir wirklich hilft.
Vor allen Dingen, wenn man sieht, mit was für fragwürdiger Technik sich die Leute trotzdem steigern können und stärker werden. So, dann denke ich mir immer, ja, okay, wir können die Technik optimieren und dann noch ein paar Prozent rausholen, aber du solltest halt trotzdem stärker werden, sonst liegt's woanders. Also woran anders, wenn die Technik jetzt nicht komplett verrückt ist.
Ja, Kona, wie geht's dir eigentlich?
ihr seid hier gerade so am Reden. Ich wollte euch da jetzt nicht stören. Mhm. Eigentlich wurden alle meine Fragen, die ich auch habe,
beantwortet. Bist du gerade in Helder was abgestürzt schon, oder?
Die haben sich während dem Reden eigentlich alle gelöst, beziehungsweise wurden dann verworfen. Deswegen.
Wohlgefallen. Dann darfst du dich jetzt, also ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei Hendrik. War super spannend und ja, gefühlt nur 1000 Themen mit sehr viel Potenzial, da nochmal tiefer reinzugehen, angequatscht und würde mich auf jeden Fall nochmal über einen zweiten Teil freuen. Und ja, Kona, willst du dann nicht die Abschlussworte halten hier?
Wir reden nicht über Schalke, das macht mich jetzt sehr unglücklich. Ich habe mich so gefreut über Schalke.
Wir haben hier einen ganz fetten Punkt, wo steht Schalke und Smolov. Okay. Aber das haben wir jetzt wohl übersprungen, aus Versehen, um vielleicht nochmal eine zweite Folge anzuhängen. Irgendwann mal, nachdem du dann wieder irgendwann Kapazitäten für externe Podcasts hast.
Na, nachdem sich Julian ja letzte Woche ein bisschen, will ich sagen, aufgeregt hat, aber dass er nicht das letzte Wort hatte als Gast. natürlich von uns dreien, danke, dass du dir diese Zeit genommen hast heute und deswegen überlassen wir dir aber die letzten Worte.
Ja, also ich habe ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Format hier, weil es ist noch mal ein bisschen anders als in unserem eigenen Podcast, weil wir da quasi vier Leute sind, die mehr oder weniger, ich sag mal, gleichberechtigt über ihr Coaching reden. Hier ist es jetzt halt drei Hosts und ich bin da halt im Zentrum, dadurch kann ich ein bisschen anders reden. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich rede extrem gerne über Powerlifting und auch über Powerlifting-Training. Tue eigentlich kaum was lieber. Gleichzeitig ist es auch ein Quell von großer Frustration für mich. ich hätte wirklich sehr gerne den Leuten nochmal den guten Herrn Boris Schaiko näher gebracht, aber vielleicht ergibt sich das ja nochmal in diesem oder einem anderen Rahmen. War auf jeden Fall sehr nett und auch wenn wir auch über softe Coaching-Faktoren gesprochen haben, das würde ich vielleicht noch sagen, weil also wir haben sehr viel technische Analyse hier gerade gemacht, aber ich glaube, es ist, also das ist, also wo, ich will jetzt nicht nur emotional, sondern auch so taktisch, also taktisch, wie man an Sachen rangehen kann, um einfach bestimmte Outcomes oder auch bestimmte Pläne zu erreichen, weil auch so Dinge wie, wenn ein Athlet sagt, ich kann dieses Volumen auf keinen Fall schaffen, aber ich ihn halt mit einem kleinen Trick im Plan dazu, genau, noch nicht. Das ist erstens die korrekte Antwort und zweitens einfach so mit kleinen Kniffen ihn sozusagen, dass er das schafft, ohne dass er es merkt. Das ist eine meiner Lieblingsdinge, die ich tue. Und ja, über sowas könnte man auch noch mal irgendwann mehr reden. Aber ja, danke schön.
Ja, ja, das haben wir ja auch auf unserer Liste stehen, weil wir eigentlich drüber reden wollten. Aber bei anderthalb Stunden Podcast-Länge würde das jetzt wahrscheinlich wirklich einmal den Rahmen sprengen.
Ja. Vielen herzlichen Dank, dass ich ein wenig quatschen durfte.
Wir bedanken uns bei dir.
Schaltet das nächste Mal wieder ein. Lasst uns gerne 5 Sterne da, wenn ihr Spaß daran habt. Und dann werden wir Hendrik auf jeden Fall nochmal zum Schaiko-Psychologie-Seminar hier verpflichten. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Ciao.